The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 27. März.
Hallo ihr Lieben, ich möchte gerne eine ganz persönliche Angelegenheit mit euch teilen.
Michael Roth ist eine Marke in der SPD. Seit 1998 sitzt er im Bundestag. Er war Staatsminister im Auswärtigen Amt. Er bewarb sich auch mal um den Parteivorsitz. Seit 2021 ist er Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Eine Aufgabe mit Renommee. Roth ist eine starke Stimme für eine weitere Bewaffnung der Ukraine.
Ich habe mich entschieden, bei der voraussichtlich im Herbst nächsten Jahres stattfindenden Bundestagswahl nicht wieder anzutreten.
Jetzt sorgt der Mann für Aufsehen mit einem klaren Schlussstrich.
Ich möchte also nach dann 27 Jahren meine Arbeit im Deutschen Bundestag und meine Arbeit in der Politik beenden. Es ist dann Schluss.
Roth begründet das in einem Interview mit dem Stern. Er sagt, Zitat, ich habe den Biss nicht mehr, ich spüre eine innere Distanz zum Betrieb. Zitat Ende. Das sorgt für Aufsehen. Viele Politikerinnen und Politiker gehen nämlich erst dann, wenn sie müssen. Und zwar auch dann, wenn sie nicht wie Michael Roth einfach müde sind, sondern große und kleine Skandale verbuchen konnten. Helmut Kohl zum Beispiel, er hatte 1998 die Wahl verloren gegen Gerhard Schröder. Viele in seiner Partei hatten sich ohnehin heimlich einen Kanzlerkandidaten Wolfgang Schäuble gewünscht. Aber Kohl wollte selber nochmal, mal wieder. Aber diesmal sollte es nicht mehr reichen. Nach rund 16 Jahren musste er das Kanzleramt räumen. Sein Bonus als Wendekanzler war aufgebraucht. Die SPD-Fans feierten seine Abwahl. Helmut Kohl selbst gab sich gefasst am Tag nach der Niederlage.
Jetzt habe ich verloren, damit muss ich leben. Aber deswegen bricht doch die Welt nicht zusammen. Die Republik geht auch nicht unter.
Aber selbst danach mischte er sich als Ehrenvorsitzender in die Geschicke der CDU ein. Erst als Generalsekretärin Angela Merkel 1999 in der FAZ offen meuterte wegen des Parteispendenskandals, trat Kohl in der Partei den Rückzug an. Viele andere verpassten ebenfalls den Moment für den richtigen Absprung, trotz kleiner und großer Skandale. Die ehemalige SPD-Verteidigungsministerin Christine Lambrecht klammerte am Amt, trotz des Spotts an ihrem Ukraine-Management, als sie erstmal nur 5000 Bundeswehrhelme in das Land schickte und trotz umstrittener Helikopterflüge mit ihrem Sohn. Am Ende musste sie gehen nach einer verunglückten Silvesteransprache, bei der man sie kaum verstand, weil auf Berlins Straßen die Böller knallten.
Was war das für ein Jahr, dieses Jahr 2022?
Auch Karl Theodor zu Gutenberg wollte im Jahre 2011 erst nicht gehen als Verteidigungsminister, obwohl er als falscher Doktor entlarvt worden war.
Sie enthält fraglos Fehler. Und über jeden einzelnen dieser Fehler bin ich selbst am unglücklichsten. Es wurde allerdings zu keinem Zeitpunkt bewusst getäuscht oder bewusst die Urheberschaft nicht kenntlich gemacht.
Am Ende wurde der Druck doch zu groß. Er musste den Hut nehmen. Die Kunst des eleganten Rückzugs ist also in der Politik eher die Ausnahme.
What can I say to them? Running out of energy.
Im Sport findet man sie noch eher. Zuletzt hat der Kultcoach beim FC Liverpool, Jürgen Klopp, seinen Rückzug als Trainer angekündigt. Er habe nicht mehr die Kraft, immer noch weiter und noch weiter und noch weiter alles zu geben.
I'm absolutely fine now, but I know that I cannot do the job again and again and again.
Vielleicht hat also Michael Roth vom Fußballtrainer Jürgen Klopp gelernt, dass man aufhören soll, wenn es am schönsten ist. Vielleicht kommt das verzweifelte Kleben am eigenen Stuhl aus der Mode. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Gabor Steingart spricht gleich mit Rafael Laguna de la Vera darüber, welche Impulse der Staat bei wirtschaftlichen Innovationen setzen kann.
Na, der Staat muss zum einen Rahmenbedingungen schaffen, muss Probleme abstellen und muss Lücken schließen, die da vielleicht sind in der Entwicklung solcher Innovationen.
Und genau das versucht er seit 5 Jahren mit seiner Agentur für Sprunginnovationen. Das ganze Gespräch gleich. Wir gehen außerdem gleich dem Hype der Aktie von Donald Trumps Social-Media-Plattform Truth Social auf den Grund. Wir forschen nach, warum es immer weniger echten kanadischen Ahornsirup gibt und staunen über das musikalische Testament der Sängerin Sheryl Crow. Als Sohn eines Spaniers und einer deutschen Mutter erblickte Rafael Laguna de la Vera in Leipzig das Licht der Welt und wuchs später im beschaulichen Sauerland auf. Mit 12 Jahren hat er die Mikroelektronik für sich entdeckt und sich selber einen ersten Computer zusammengelötet. Mit 16 gründete er sein erstes Softwareunternehmen. Es folgte ein kurzes Informatikstudium an der Uni Dortmund, bevor es für ihn nach Harvard ging. Es sollten danach noch mehrere Gründungen und finanziell erfolgreiche Veräußerungen dieser Firmen folgen, bis Rafael Laguna de la Vera vor 5 Jahren das Angebot bekam, für die Bundesregierung zu arbeiten. Seine Mission? Vom Seriengründer zu dem, der den Gründergeist in diesem Land versprühen soll. Er leitet seitdem die Agentur für Sprunginnovationen, kurz Sprint. Was seine Aufgaben dort sind und welche Innovationen genau mit Sprunginnovationen gemeint sind, das hat er im Gespräch mit Gabor Steingart erläutert.
Einen schönen guten Morgen, Rafael Laguna de la Vera.
Guten Morgen.
Sie sind zuständig in Deutschland für Sprunginnovationen, so verrät das Ihr Titel. Erklären Sie mal bitte, was ist das bitte schön für eine Innovation, die da springt?
Ja, das ist die Welt in ein Vorher und Nachher unterteilt. Wenn wir mal rückwärts schauen, das Internet, wenn wir weiter zurückgehen, das Auto. Es gibt aber natürlich auch welche, die nicht so sichtbar sind, aber trotzdem unser Leben verändern, wie Laser oder so, die überall sind und nichts wäre so, wie es ist, wenn es die nicht gäbe.
Das heißt, unser Medienschiff, die Verlagerung einer Redaktion aus dem Beton, Bau einer Zeitungsdruckanstalt auf das Wasser, ist das eine Sprunginnovation schon?
Das ist eine originelle Idee und ein klein wenig inkrementell innovativ, aber noch kein Sprung, so cool ich das auch finde.
Okay, also was ist die letzte Sprunginnovation, die wir beide kennen und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen, die unser Leben tatsächlich bereichert hat? Vor allem vielleicht aus Deutschland.
Aus Deutschland mRNA-Impfstoffe. BioNTech, ne? Da ist auch gleich eine neue Industrie entstanden, ein neuer Konzern entstanden, der viele 10 Milliarden wert ist. Genauso wirken Sprunginnovationen, sie schaffen Wohlstand. Und wir sitzen gerade inmitten der Entwicklung einer, was ja in aller Munde ist, nämlich das Thema Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz, KI, wird viele Sprunginnovationen hervorbringen.
Also Sprunginnovation ist schon eigentlich eine coole Geschichte, weil es sozusagen den Lauf der Geschichte wirklich verändert. So wie die Dampfmaschine und in der Tat das Automobil, die Raketentechnologie, doch wahrscheinlich ist auch eine Sprunginnovation.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Man sagt ja, it's rocket science, wenn man sagen möchte, ist echt schwierig. Ne? Und natürlich haben wir viele Erkenntnisse, das wird leicht vergessen, aus diesen ganzen, übrigens ja staatlich finanzierten Weltraumprogrammen in unser Leben kommen sehen. Also kein GPS und damit nicht die schönen Funktionen im Handy oder im Auto und so weiter und so fort.
Wenn ich deutsche Unternehmen besuche, was ich berufsmäßig seit Jahrzehnten tue, dann sehe ich sehr viel Innovation, muss man wirklich sagen, bei Daimler oder auch bei Henkel. Aber das, was wir jetzt diskutieren, Sprunginnovation, sehe ich nicht. Ich sehe ganz viele Weiterentwicklungen. Das Auto wird immer besser, immer sparsamer, auch ökologischer. Bei Henkel hat man mir neulich präsentiert, das Shampoo, das eben keine Flüssigkeit mehr braucht, weil es eine Art Seife ist und man nutzt das Duschwasser, um den Schaum herzustellen. Also solche Dinge, aber ich frage mich, sind das Sprunginnovationen? Diese Shampoo ohne Wasser, ist das was? Was Sie begeistert?
Sie sehen hier meine Frisur, ich bin nicht so der Shampoo-Freak, nicht mehr. Ne? Aber nee, ich finde diese inkrementelle Innovation, die unsere Industrie leistet, im Grunde genommen seit nach dem Zweiten Weltkrieg, ist beeindruckend. Und hat
inkrementell heißt Stück für Stück für Stück.
Stück für Stück besser machen, das kann man im Auto gut sehen. Ne? Also wenn man alt genug ist und noch, ich weiß nicht, im Golf 1 gesessen hat und dann den 2, den 3, den 4, den 5 und so weiter und das verfolgt, das ist schon alles viel besser geworden. Also gar keine Frage. Und das hat unser Leben besser gemacht. Das macht unseren Wohlstand. Die großen Sprünge haben wir in Deutschland leider zu selten gemacht. Das haben wir in der Gründerzeit 1870 plus irgendwie ja gemacht. Da haben wir neue Industrien begründet, ne? Pharma, Chemie, Automobil und so weiter. Das waren Knaller, ne? Da hat's geknallt. Und von diesen Sprüngen, auch wenn wir sie inkrementell verbessern, leben wir noch heute.
Gut, aber diese Sprunginnovation sehe ich heute sowohl als Investor als auch als Journalist in den USA. Das Silicon Valley, da ist sozusagen in jeder Straße eine Sprunginnovation zu besichtigen, bei uns eher nicht. Daher meine Frage, welche Rolle spielt der Staat hier eigentlich und was kann der Staat tun, was private Köpfe, Erfinder eben nicht getan haben?
Na, der Staat muss zum einen Rahmenbedingungen schaffen, muss Probleme abstellen und muss Lücken schließen, die da vielleicht sind in der Entwicklung solcher Innovationen, und muss vielleicht auch als Kunde klug agieren und quasi die Marktrisiken gleich noch mit abdecken. Das hat man im Silicon Valley gut gemacht. Das Silicon Valley gäbe es ohne den Staat nicht. Die Vorbildorganisation der Sprint ist ja die ARPA. Die hat quasi aus den Laboren die Wissenschaftler motiviert, Unternehmen zu gründen, hat denen Geld gegeben, um die technischen Risiken zu finanzieren und hat die Auftragsbücher voll gemacht mit Defense, mit Spaceflight und so weiter. Und das war alles in den späten 50er Jahren.
Aber Amazon und Google, die sind doch ohne diese staatlichen Mittel entstanden. Microsoft, Bill Gates, staatliche Mittel?
Also die sind alle in der zweiten Generation des Silicon Valley entstanden, die Sie jetzt genannt haben. Ich rede jetzt über die erste, Intel, National Semiconductors und so, die das Silicon im Silicon Valley gemacht haben, das Silizium quasi verbauen in die Chips. So, daraus sind billige Mikroprozessoren entstanden, die dann so Firmen wie Apple und Microsoft und so weiter groß gemacht haben. Daraus ist übrigens das Internet, das erste Internet, das hieß ARPANET, ne? Also wie die ARPA-Agentur, weil die haben finanziert, ein robustes Netz zu bauen und daraus ist dann das Internet entstanden, auf dessen Rücken dann wiederum ein Facebook und Google und so weiter entstehen konnten. Also am Anfang steht da eigentlich fast immer der Staat bei diesen großen Sprüngen.
Okay, und trotzdem hat man das Gefühl, wenn man sich die Gründertypen anguckt, Mark Zuckerberg, Bill Gates, aber jetzt auch Elon Musk oder eben auch den verstorbenen Steve Jobs, das ist doch auch, naja, neben Staat und Rahmen und all diesen schönen deutschen Worten, doch ein Genius braucht, oder nicht?
Ja, wir nennen die Hypos, die High Potentials. Es braucht genau diesen leicht verrückten, versessenen.
Ja.
Ne, der, das können auch Teams sein, das muss nicht immer ein Einzelner sein, ne, der Teams bauen können natürlich und mitreißen können in der Begeisterung für die Sache, die rund um die Uhr arbeiten und keine Risiken scheuen, also ihr Leben da quasi auf den Block legen und sagen, ich mache das jetzt, weil ich das unbedingt will. Die brauchst du, sonst kriegst du nichts hin. Ich sage, der Staat kann Rahmenbedingungen schaffen, das ist bei der Sprint auch so, aber die Innovation und die Innovatorinnen müssen schon kommen, ne? Die müssen halt da sein und die müssen diese Eigenschaften haben, sonst geht gar nichts.
Oder müssen Sie früher ansetzen mit der Förderung sozusagen in der Schule, im Kindergarten, sagen, eigentlich muss man den Leuten doch sagen, seid verrückt, stellt eigentlich alles in Frage, baut Häuser schon im Malblock, im Kindergarten nicht wie ein Haus aussieht, ein Auto nicht wie ein Auto aussieht. Wie gehen Sie damit um, dass sozusagen schon ganz früh diese Angepasstheit, das Opportunistische, das Inkrementelle sozusagen in Deutschland gezüchtet wird?
Ja, das ist eine, also ich habe ja gesagt, man muss die Lücken schließen, die Hemmnisse abbauen, da gibt es einige. Das ist natürlich, Bildung ist das Allerfrühste, mit Bildung fängt alles an. Ich sage mal, Bildung ist die Mutter aller Sprunginnovationen. Dort erzeugen wir ja quasi die Leute, die nachher diese Dinge tun sollen. Und in der Tat ist das jetzige Bildungssystem nicht unbedingt geeignet. Also die Hypos werden erfolgreich trotz des Schulsystems und nicht wegen des Schulsystems, das muss man wirklich sagen. Andererseits lassen sich solche Leute auch nicht davon aufhalten. Die schlängeln sich da irgendwie durch und kommen schon klar, sind meistens keine guten Schülerinnen oder Schüler, ne?
Ja.
Und überleben sozusagen die Zeit und bauen parallel zu dieser Schule ihr Ding auf. Aber natürlich wären wir gut beraten, wenn wir auch Schule mal ins 21. Jahrhundert beamen würden. Und tatsächlich haben wir bei der Sprint ein Projekt, was sich damit beschäftigt.
Also Herr Laguna, Hose runter, wie viel Geld haben Sie auf der Kante liegen für Sprunginnovatoren? Wie viel ist in Ihrer Kasse drin vom Staat?
Also wir werden dieses Jahr 5 Jahre alt. Man muss, wenn man so eine Staatsagentur aufbaut, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen, so à la Münchhausen. Das haben wir so in 1,5 Jahren geschafft, sind also seit 3,5 Jahren operativ, haben 40, 80, 160 in den ersten 3 Jahren gemacht. Dieses Jahr haben wir 220 Millionen.
Wer darf denn zu Ihnen kommen sozusagen? Also beschreiben Sie mal das Profil eines Gründers, eines Erfinders. Kann ein Schüler mit einer coolen Idee einfach bei Ihnen in Leipzig vor der Tür stehen oder ist das zu früh? Wer kommt? Wer soll kommen?
Also kommen darf jeder von 9 bis 90 Der Älteste war, ist mit 93 jetzt gerade verstorben übrigens. Also der hat mit 90 sein Projekt bei uns eingereicht. Die Jüngsten sind 16, 17. Das sind zwei junge Frauen aus Norddeutschland, die einen einzigartigen Energiespeicher und Batterie bauen, die wir sehr interessant fanden. Und man darf auch noch jünger sein. Das Kriterium ist, an welchem Projekt arbeitet man? Wie weit fortgeschritten ist das? Und hat es das Potenzial, eine Sprunginnovation zu sein und nicht nur eine inkrementelle? Ist es mit unseren Mitteln finanzierbar? Ist es umsetzbar? Also wir gucken, verzahnt es sich mit der Industrie, die da vielleicht dabei helfen muss. Und letztlich brennen die Leute für die Sache, wollen die nichts anderes tun, diese Hypo-Geschichte, die ich eben erzählt habe.
Ja.
So, und wenn das zusammenkommt, das sind die Kriterien, der Rest ist egal.
Also wie ist Ihre Telefonnummer? Wie kann man sich bei Ihnen melden?
Also unsere Telefonnummer ist sprint.org, sprind.org. Dort gibt es einen Knopf, der heißt Projekt einreichen. Und dann muss man 13 Fragen beantworten, sein Papier schicken übers Projekt und dann geht's los. Oder man muss schauen, wir machen auch Challenges, Wettbewerbe, indem wir Themen vorgeben. Da sagen wir, wir suchen X. Ne? Und dann kann man, wenn man dort eine Idee hat, vielleicht sogar noch ein bisschen frühphasiger als bei den Projekteinreichungen, kann man sich dort bewerben und mitmachen. Dort kriegen dann eine Reihe von Teams gleichzeitig Geld. Ne? Da sind wir dann auch etwas großzügiger, was die Kriterien angeht, weil sich dann in einem Wettbewerbsformat über ein paar Stufen herausstellt, wer da gut arbeitet und wer nicht.
Dann bedanke ich mich. Ich glaube, dass Sie uns einen Impuls gegeben haben und den einen oder die andere auch ermuntern, einfach mal sprunghaft zu denken. Du bist zu sprunghaft, heißt es ja in der Schule. Das ist jetzt was Positives, sprunghaft sein. Und ich bedanke mich sehr, Herr Laguna de la Vera, für unser Gespräch.
Ja, vielen Dank. Und vielleicht noch einen Appell an die Leute da draußen. Time to give back. Wir brauchen Leute, die uns helfen, dass wir das hier auf die Reihe kriegen und die so ein bisschen Systemwechsler sind. Also come to us.
Also Sie brauchen ein paar seniorige Menschen auch, die bei Ihnen mitarbeiten, meinen Sie?
Ja, genau. So ist es. Unsere Innovationsmanager, die sind schon in der Regel alle so, aber die müssen nicht unbedingt nur bei der Sprint arbeiten, sondern generell, was wir viel zu wenig machen, ist zwischen den Systemen zu wechseln. Also müssen Leute, die sagen, also Golf auf Mallorca oder was anderes, ich sag, komm nach Berlin oder geht lokal, egal und macht mit.
Ja, perfekt. Also macht mit. Danach kann gar nichts mehr kommen. Ich bedanke mich bei Ihnen.
Gern geschehen. Danke auch.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ging es gestern extrem turbulent zu, denn es war der erste Handelstag der Aktie von Donald Trumps Social-Media-Plattform Truth Social. Es gab einen regelrechten Run auf die Aktien. Mehr dazu weiß natürlich unsere Börsenreporterin Anne Schwed in New York. Guten Morgen, Anne.
Hallo, Chelsea.
Anne, der Ansturm auf die Aktie hat sogar dazu geführt, dass die Nasdaq den Handel kurzzeitig ausgesetzt hat, oder?
Ja, das war echt verrückt. Wirklich wenige Minuten, nachdem der Handel anfing, stieg die Aktie um fast 60%. Und wegen des krass hohen Volumens und der krassen Volatilität wurde dann der Handel der Aktie für ein paar Minuten ausgesetzt. Mehr als 6,5 Millionen Aktien wechselten innerhalb weniger Minuten die Hände. Zwischenzeitlich wurde das Unternehmen damit an der Börse mit fast 10 Milliarden Dollar bewertet, was natürlich kompletter Quatsch ist. Das Unternehmen hat nämlich in den ersten drei Monaten letztes Jahr nur rund 3,5 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Unterm Strich stand sogar ein Verlust von 49 Millionen Dollar in dem Zeitraum. Also die Euphorie der Anleger hat rein gar nichts mit dem Unternehmen zu tun, sondern das sind einfach Trump-Unterstützer, die eben aus Prinzip zu der Aktie jetzt gegriffen haben. Im Handelsverlauf wurden auch einige Gewinne wieder abgegeben. Zum Schluss stand ein Plus von etwas mehr als 16%.
Wie viel Geld hat das jetzt Donald Trump in die Kassen gespült und kann er darüber jetzt frei verfügen? Käme für ihn mit Blick auf seine horrenden Kautionskosten ja gerade recht, oder?
Also Trump hält rund 69% der Anteile an dem Unternehmen. Das heißt, sein Anteil war zwischenzeitlich mehr als 5 Milliarden Dollar wert. Der kann die Aktien jetzt aber nicht einfach verkaufen, weil er eine Verkaufssperre von 6 Monaten hat, was ja bei IPOs so üblich ist. Der Börsengang war ja auch vorher schon sehr genau von der Börsenaufsicht geprüft worden. Trump hatte die Plattform Truth Social ja vor rund 2 Jahren gegründet, mehr oder weniger als Trotzreaktion, weil er nach dem Sturm auf das Kapitol von Twitter verbannt wurde. Seither hatte sich auch der Börsengang gezogen. Erst letzten Monat gab es dann grünes Licht von der Aufsicht, dass die Firma jetzt eben per SPAC, also per Mantelunternehmen, an die Börse gehen durfte.
Und dann, Anne, lass uns noch über GameStop reden. Die Einzelhandelskette für Computerspiele war ja eine der ersten Aktien, die vor allem durch junge Anleger, die sich in Internetforen dazu verabredet haben, in unglaubliche Höhen getrieben hatten. Wir hatten damals ausführlich darüber berichtet. Gestern wurden Zahlen veröffentlicht. Wie geht es dem Unternehmen heute?
Also mit den neuen Zahlen konnte GameStop die Wall Street nicht überzeugen. Der Umsatz fiel um fast 20% im abgelaufenen Quartal. Offenbar wirkt sich die Inflation auf das Geschäft aus. Viele Konsumenten halten sich da ja beim Kauf von nicht lebensnotwendigen Dingen zurück. Außerdem ist die Online-Konkurrenz von anderen Händlern wie Amazon oder eBay groß. GameStop kündigte jetzt auch an, aus seinen Geschäften in Irland, der Schweiz und Österreich auszusteigen und Stellen abzubauen, um Kosten zu sparen. Die Anleger waren echt enttäuscht. Für die GameStop-Aktie ging es nachbörslich um 15% nach unten.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass in Zukunft Süßmäuler wohl dazu gezwungen sein werden, eine Ahornsirup-Diät einzulegen. Der kanadische Ahornsirup ist so ikonisch und weltberühmt wie die deutsche Brezel. Vor allem in den USA wird der klebrig-süße Sirup am liebsten über Pancakes geträufelt verzehrt.
Pancakes are done. I use butter and maple syrup. Get a good maple syrup. Look at that. The butter is starting to melt and mix in with the syrup and it's getting, oh my gosh, like that is just like the most beautiful pancake pitch you'll ever see.
Mit einem Anteil von 80% der globalen Ahornsirup-Produktion ist Kanada, wie sollte es auch anders sein, Hauptproduzent des milliardenschweren flüssigen Goldes. Nun läuft der Exportschlager aber Gefahr, die extrem hohe Nachfrage bald nicht mehr decken zu können. Experten führen die Verknappung vor allem auf einen Grund zurück, den Klimawandel und die Unvorhersehbarkeit der damit einhergehenden Temperaturschwankungen.
It's climate unpredictability that's the real problem, not, you know, the fact that things are a bit warmer or that it starts a little bit earlier. It's that we don't know when it will start.
Das braun-goldene Süßungsmittel kann nämlich nur in einem sehr engen Zeitfenster aus dem Saft des Zuckerahorns gezapft werden. Im Frühjahr von Ende Februar bis Anfang April, wenn ein ganz bestimmtes Gleichgewicht zwischen den Tages- und Nachttemperaturen vorherrscht. Kalte Temperaturen helfen dem Ahornbaum, Wasser aus dem Boden aufzunehmen, während die Wärme tagsüber einen Druck erzeugt und so die Gewinnung des Saftes erleichtert. Verändern sich die Temperaturen jedoch und damit dieser Zyklus, hat das drastische Auswirkungen auf die Sirupernte.
Climate change and the risks of a future in maple makes me very sad.
Es ist einfach zu warm und die beste Zeit zum Zapfen nicht mehr vorherzusehen, sagt auch Michael Parker, ein Ahornsirup-Produzent, dessen Arbeit durch die Folgen des Klimawandels gefährdet ist.
With the weather patterns that we've seen in the past 15 years or so, we're not getting the freeze-thaw cycles that we used to get.
Without that cycle, we're not able to really produce much, so we really depend on that exact weather pattern.
Um die doch sehr unstetige Ahornsirup-Versorgung zu stabilisieren, wurde schon vor 24 Jahren in Quebec, Kanada, vorsorglich eine riesige Ahornsirup-Reserve eingerichtet. Doch selbst diese Vorräte sind seit 2020 deutlich geschrumpft. Der Kanadier geht bereits ans Eingemachte. Kann uns das egal sein? Nein, spätestens an der Supermarktkasse werden wir das auch hier in Deutschland zu spüren bekommen. Dann wird uns der Preis für das süße Gold sauer aufstoßen.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass Künstler und Künstlerinnen auch nach ihrem Tod noch Musik veröffentlichen können. Oder sollte man lieber sagen, die Songs werden in ihrem Namen für Promo verwendet. Dieses Thema sprach zuletzt die US-Country-Rock-Sängerin Sheryl Crow an. Sie möchte nämlich nicht, dass man nach ihrem Tod noch Songs von ihr veröffentlicht. Sheryl Crow erzählte in einem Interview bei der deutschen Presseagentur, dass sie den Schutz ihrer unveröffentlichten Werke in ihrem Testament hinterlegt hat. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Zitat: Wenn ich einen Song nicht veröffentlicht habe, dann liegt es daran, dass ich nicht zufrieden war oder nicht ganz dahinter stand. Zitat Ende. Wir kennen das zum Beispiel von Michael Jackson. Nach seinem Tod wurden Songs aus seinem Archiv veröffentlicht und Kasse damit gemacht. Die Reaktionen? Eher negativ. Das Genius Magazin sprach darüber auch mit Michael Jacksons Neffen.
I feel like if he didn't finish it, you shouldn't use it.
Aber die heutige Musikindustrie geht teilweise noch viel weiter. If we must start again, well, we will know for sure that wir alle haben es miterlebt. Vergangenes Jahr standen die Beatles mit ihrem Song Now and Then erstmals seit über 50 Jahren wieder auf Platz 1 der deutschen Charts. Und das, obwohl George Harrison und John Lennon schon längst tot sind. In dem Fall wurden die Stimmen der beiden durch eine KI nachgeahmt und eingespielt. Der Unterschied zu den echten Stimmen ist kaum erkennbar. Sheryl Crow sorgt sich um die persönliche Note, die verloren geht, wenn jeder einfach berühmte Stimmen mit KI generieren kann.
I was in the studio recently and this young songwriter I've gotten to know, who's just fantastic, had taken a demo and used John Mayer's voice, AI, to sing the demo, and it scared me. I mean, you could not tell the difference, and this is very problematic.
So gesehen kann man den Ansatz von Sheryl Crow mehr als nur nachvollziehen. Vor allem kann man ihre Songs wie Every Day is a Winding Road auch einfach immer hören. Da braucht man keine KI als Lückenfüller. I used to ride with a vending machine repairman. He said he's been down this road more than twice. He was high on intellectualism. Ich wünsche Ihnen jetzt einen gut gelaunten Start in den Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns morgen früh hier wieder hören. Same time, same place. Jump in, let's go. Lay back, enjoy the show.